Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen freitags über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute zum Thema Praxisbeispiel Steuertipps, Transformation eines Verlages. Für euch heute im Podcast sind Geschäftsführer der Wolters-Kluwer Steuertipps GmbH, Christoph Schmidt, sowie unser Experte Stefan Bald. Viel Spaß.
Herzlich willkommen, Christoph Schmidt.
Dankeschön.
Mein heutiger Podcast-Partner, Gesprächspartner. Und ich bin ganz gespannt. Wir werden heute mit Christoph ein Praxisbeispiel für eine gelungene Transformation hören und verstehen. Ich bin ganz gespannt, was du für eine Geschichte mitgebracht hast. Wir stellen dich als auch dein Unternehmen vor. Wie möchtest du anfangen? Möchtest du dich kurz vorstellen oder erst dein Unternehmen?
Ich kann ein bisschen über uns sprechen. Wir sind Wolters-Kluwer Steuertipps und wir machen das, was im Namen steht. Steuertipps. Das heißt, wir helfen Menschen dabei, ihre Steuererklärung selbst zu machen. Und das machen wir mit Software, das machen wir mit Ratgebern, mit einer App, mit weiteren Diensten, die wir anbieten, sodass jeder sagen kann, mit denen kann ich meine Steuern selbst.
Und was gibt es zu dir zu wissen? Wer bist du und warum arbeitest du dort und engagierst dich dort?
Ja, ich bin Christoph Schmidt. Ich habe seit ungefähr 20 Jahren Erfahrung in der Digitalbranche. Und was mich antreibt, ist tatsächlich einen Wandel herbeizuführen. Also aus einer Sache eine neue Sache zu machen, die dann auch Bestand hat und eine Zukunft hat. Vorher war ich zum Beispiel bei der Telekom oder Geschäftsführer von OZ Sportwetten. Und in diesen Rollen habe ich sowas Ähnliches gemacht.
Ja. Und in welcher Rolle bist du jetzt bei Wolters-Kluwer Steuertipps tätig?
Ja, bei Wolters-Kluwer Steuertipps bin ich der Geschäftsführer.
Wir sind ganz gespannt von dir zu hören, welche Transformation du wie eingesteuert hast, gestaltet hast und was dabei rausgekommen ist. Was ist dir gelungen und was hast du daraus gelernt? Fangen wir ganz vorne an. Wenn du das mal in einer Von-zu-Geschichte erzählst, also wo hast du angefangen, übernommen? Wann hast du begonnen mit der Transformation und wo bist du ungefähr heute und wie würdest du das erzählen?
Ich glaube, es ist immer sehr prägnant, sich den Namen unserer Firma als Beispiel zu nehmen, was sich verändert hat. Unsere Firma hieß noch vor einiger Zeit Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft MbH.
Das hört sich holprig an.
Das hört sich holprig an, hat aber einen sehr werthaltigen Hintergrund, denn Es ging darum, sehr gründlich Dinge aufzubereiten mit einem akademischen Anspruch und Mitglieder als Kunden zu sehen oder Kunden als Mitglieder, denen wir helfen. Das ist ja ein sehr hehrer und sehr werthaltiger Anspruch.
Ja.
Der Name ist aber sperrig und vor allen Dingen drückt er das Thema Verlag sehr stark aus, während wir gleichzeitig schon viele andere Produkte heute haben. Und heute heißen wir eben Wolters-Kluwer Steuertipps. Und dann gibt's eben Steuertipps-Bücher, Steuertipps-lose Blattwerke, die Steuertipps-Webseite und Steuertipps-Software.
Ist euer Geschäftszweck größer geworden oder geht es immer noch um das Gleiche, Menschen in ihrer Steuererklärung zu unterstützen?
Ich würde sagen, der ist präziser geworden.
Prima.
Es geht darum, Menschen zu helfen, damit die sagen, meine Steuern kann ich selbst. Es geht weniger darum, möglichst viel zu tun in diesem Bereich, sondern alles darauf auszurichten, dass wir Menschen helfen. Und natürlich haben wir Dinge heute in unserem Produktportfolio, die es vor 5 Jahren nicht gab. Beispielsweise eine App im Januar, eine KI, die Menschen helfen wird, eine Webseite, die viel moderner ist, als sie noch vor langer Zeit war. Also gibt es natürlich eine Veränderung vor Kunde, die ist aber noch nicht fertig. Und du hast eben gesagt, erfolgreiche Transformation. Eine Transformation ist nicht fertig, sie hat nur einen bestimmten Stand erreicht. Und erfolgreich ist man dann als Unternehmen, wenn man nachhaltig wächst. Da braucht man noch ein bisschen, bis wir da sind, aber wir sind auf einem sehr guten Weg.
Da leitest du schon zu meiner nächsten Frage über Wachstum und das ist eine Strukturfrage. Was hat sich in der bisherigen Transformation, fangen wir mal mit strukturellen Dingen an, was hat sich da verändert? Was hat sich an deiner Struktur geändert?
Ich glaube, da müssen wir anfangen, uns anzuschauen, was der große Unterschied zwischen einem Verlag und einem Digitalunternehmen ist. Ich pointiere das mal auf einen Aspekt, nämlich wie Produkte entstehen. Ein Verlagsprodukt hat einen langen Entstehungsprozess. Der hat einen Anfang, der hat ein Ende und dann steht da eben fest, was in diesem Buch sein wird und dann ist das irgendwann fertig und dann wird es verkauft. Es gibt Druckprozesse, Auslieferungsprozesse. Das ist also ein relativ langer Zyklus. In einer Digitalwelt gibt es diesen Zyklus mit Anfang und Ende auch, aber viel schneller und mehr am Kunden orientiert. Ein Beispiel, wenn der Webseitenartikel nicht relevant ist, wird er ausgetauscht und durch einen besseren ersetzt. Ja. Ein Buch, das im Regal steht, kann ich ja nicht aus hunderten Haushalten zurückrufen.
Ja.
Also müssen die Art und Weise, wie wir Produkte herstellen, von Grundsatz her geändert werden.
Ja.
Zwar gibt es immer noch einen Anfang und ein Ende, aber eben auch viel mehr kontinuierliche Verbesserungsprozesse und die Grenze zwischen den Medien verschwimmt. Wenn ich auf der Webseite etwas zu einer Software sage, dann muss das auf der Webseite aktualisiert werden, auf der mobilen Webseite, in den sozialen Medien, das Produkt selbst muss aktualisiert werden und so weiter. Das heißt, viele Bereiche greifen viel mehr ineinander gleichzeitig als hintereinander.
Ja.
Und das war der große strukturelle Unterschied, den wir in den letzten 5 Jahren herbeigeführt haben. Viel mehr Interaktion der unterschiedlichen Bereiche miteinander, damit viel mehr vor Kunde kontinuierlich verbessert werden kann.
Hast du Hierarchien eingeführt oder verändert oder verflacht oder aufgebaut?
Wir haben das Team umgebaut und ein paar Rollen geschaffen, die es vorher so nicht gab. Aha. Beispielsweise ein digitales Produktmanagement. Menschen, die sich anschauen, wie muss das Produkt vor Kunde aussehen mit allen Aspekten. Also wie bewerbe ich es, was kann das Produkt, wie bepreise ich es und wie verkaufe ich es. Und diese Rollen gehen über die Bereiche hinweg.
Ja.
Das heißt, die sprechen mit den Entwicklern, die sprechen mit den Marketiers, die sprechen mit denjenigen, die die Auslieferungsprozesse steuern. In der Hierarchie selbst habe ich nach wie vor ein Team von Menschen, die an mich berichten, die die Teams führen. Hier haben wir ein bisschen die Rollen geändert und uns zum Beispiel auch gesagt, wir müssen hingehen und die Art, wie wir vor Kunde wirken und wie unsere Webseite aussieht, grundlegend umbauen und so eine Funktion geschaffen. Wobei es gar nicht so wichtig ist, dass diese jetzt an mich berichten oder ich diese Organisationsstruktur geschaffen habe, sondern dass wir damit einen Fokus auf ein bestimmtes Thema legen und sagen, das nehmen wir uns jetzt die nächsten 2 Jahre vor und wenn es fertig ist, schauen wir weiter, wie wir es dann besser machen.
Wie viel deiner, wie du damals übernommen hast und gestartet bist in deiner Transformation, wie viel deiner Mitarbeiter sind heute noch an Bord? Also wie viel konntest du auf diesen Weg begeistern und mit ins aktive Beitragsleisten bringen?
Von den ungefähr 60 Menschen, die da waren, als ich angefangen habe, sind heute noch ungefähr 30 da und ungefähr 45 neue da.
Prima. Also ihr seid auch gewachsen.
Wir sind gewachsen als Team. Wir haben auch neue Profile an Bord geholt, die es vorher nicht gab. Ich habe eben den digitalen Produktmanager erwähnt. Dann gibt es Online-Marketiers, die sich darum kümmern, Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing zu machen. Wir haben in der Entwicklung agiles Entwickeln eingeführt. Und dann gibt es natürlich Rollen wie Scrum Master oder Product Owner, sodass wir Schritt für Schritt eher digital orientierte Skill-Profile an Bord geholt haben.
Ja.
Und ab und zu sind eben Menschen auch in Rente gegangen. Und ab und zu sind Menschen gegangen und haben gesagt, das passt für mich nicht, ich mache jetzt was anderes.
Ich versuche einmal zusammenzufassen, deine bisherige Geschichte. Aus Markterfordernissen hast du eine neue Strategie entwickelt, hast Produkte weiterentwickelt, ergänzt. Das hatte zur Folge, dass du dich strukturell neu aufgestellt hast und so, wie du erklärt hast, eben Prozesse auch neu aufgestellt hast, neu ausgerichtet hast,
genau. Modernisiert
hast. Das geht einher mit, dafür brauchst du andere Kompetenzen, andere Skills. Einige hast du an Bord halten können, neue hast du dazu geholt. Was ist so die wichtigste, ich sag mal, Veränderung in dem Gesamtsystem? Hast du neue Denkstrukturen zum Beispiel? Also musstest du den Mindset der Beteiligten beeinflussen?
Das war tatsächlich so. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, ganz am Anfang. Ich habe mit fast jedem Mitarbeiter persönlich gesprochen, als ich angefangen habe, um so ein bisschen herauszufinden, was treibt sie an. Und was ich überall gespürt habe, ist eine Begeisterung für das Thema. Und dann habe ich gefragt, woher wissen Sie denn, dass die Kunden das wollen, was sie hier tun?
Ja.
Und die Antwort war, naja, ich kriege Leserbriefe. Und gleichzeitig, ich bin jetzt Vater einer 18-jährigen und fast 16-jährigen Tochter, kämen die nie auf die Idee, Leserbriefe zu schreiben. Und ihr eigenes Konsumverhalten ist ein völlig anderes. Die würden auf Instagram gucken, auf TikTok oder auf anderen Kanälen. Und dort gibt's auch eben direkte Feedback-Loops. Und insofern war für mich wichtig, im Denken zu verankern, dass da draußen eine andere Kundengruppe ist, die völlig anders agiert und auch im Thema Steuern völlig anders die Informationen haben will. Und deshalb müssen wir auch anders herausfinden, in Anführungsstrichen, wie die ticken. Und ich glaube, was uns an vielen Stellen gelungen ist, ist, dieses Verständnis zu verankern, dass wir zuhören und darauf achten müssen, wie diese neue Kundengeneration das Thema Steuern rezipieren will und uns darauf auszurichten. Das war, glaube ich, der wichtigste Anstoß, den es in den Denkstrukturen gab.
Und wie bist du es angegangen? Hast du das proklamiert, also erkannt und gesagt, Leute, ich sehe das so und so und das ist meine Erwartung? Oder ist das ein anstrengender, dialogischer Prozess gewesen?
Das war nicht ein einziger Moment. Ich hatte den Luxus, von außen zu kommen und andere Industrien zu kennen. Also war für mich relativ klar, dass es da ein Missverhältnis gibt zwischen dem, was wir tun und wie die andere, eher digitale Generation agiert. Und natürlich habe ich gesagt, das ist meine Vision, daran glaube ich. Das ist aber nicht genug. Wenn nur da vorne einer steht und sagt, ich glaube daran, dann glauben ihm ja noch nicht die Leute, die da sitzen.
Richtig.
Die weiteren Bausteine waren dann, ich würde mal sagen, ein kleiner Schockmoment. Das heißt, wir haben Geschichten gesucht, die deutlich machen, wenn du dich nicht veränderst und an die digitale Welt anpasst, dann bist du weg vom Fenster.
Aha.
Mir persönlich fällt da ein Beispiel ein, habe ich von einem Freund, dass es in bestimmten Städten in China Bettler gibt, die kein Bargeld mehr nehmen, sondern die einen QR-Code vor sich haben, damit sie das Geld digital bekommen. Und wer keinen QR-Code hat, der kriegt kein Geld. Das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber wir haben mit vielen Beispielen gearbeitet, um das zu verdeutlichen. Und dann, und das war das Wichtigste, war diese Botschaft immer und immer zu wiederholen und mit positiven Beispielen zu füllen. Wenn mal was klappt, also zum Beispiel ein neues Produkt auf dem Markt ist, eine Innovation funktioniert hat oder ein positives digitales Kundenfeedback kommt, dann zeigt das dem Team, wir sind auf dem richtigen Weg. Das passiert nicht in einem Tag, nicht in einer Woche. Ich würde mal sagen, diesen Stand zu erreichen, dauert 2 bis 3 Jahre.
Das ist eine sehr interessante Information, korreliert so mit meinen eigenen Erfahrungen. Es wird oft unterschätzt, das muss doch in ein paar Monaten erreichbar sein. Aber das ist ein mühsamer Weg, den man sehr gut überlegt macht. Wir nennen das eine Change-Kommunikation. Man braucht Stories, die wirken, die man immer wieder im Grunde genommen anwendet, bis sich quasi im Mindset, und das war ja das Thema gerade, bis sich da eine Wirkung zeigt.
Genau. Es gibt auch immer diejenigen, ganz am Anfang, die sind total begeistert und machen mit. Wenn das 5 bis 10% der Belegschaft sind, ist das aber nicht genug, denn 100% der Belegschaft sollen ja in Summe das leisten, was neu ist. Wenn 10% die 90% hinter sich herziehen müssen, ist es zu langsam und für die 10% auch potenziell frustrierend. Wenn man also an dieser Kante nicht aufpasst, verbrennt man die 10%, die wollen, und die 90%, die noch nicht verinnerlicht haben, in welche Richtung es gehen kann, ohne dass ein böser Wille hinten dran steckt, sind noch da. Ja? Also deshalb muss ein langfristiger Wandel dafür sorgen, dass am Anfang 20 bis 30% dabei sind, und eine Eigendynamik zu haben, würde ich sagen, 60 bis 70% der Leute müssen es mittragen.
Eine ganz spannende Erfahrung. Christoph, und unsere Hörer interessiert auch oft so, weil wir viel auch über Führungskräfte reden. Deshalb stelle ich die Frage, was ist so dein wesentlicher Beitrag? Was ist deine Vorbildfunktion? Was war in deiner Erinnerung oder auch in deinem eigenen Selbstverständnis deine wichtigste Rolle in diesem Prozess?
Das ist eine schwierige Frage, weil das ja auch ein bisschen Selbstbild und Fremdbild ist.
Ja. Aber du hast eben schon gesagt, du hast eine Vision formuliert. Das heißt, du hattest klare Vorstellungen, visionäre Vorstellungen. Du warst auch wahrscheinlich sehr stark und konntest schnell eine Mission ausdrücken.
Es gab für mich selber einen Aha-Moment. Ich bin strategisch geprägt und ein Zahlenmensch. Das heißt, wenn man mir zeigt, ungefähr da geht's hin und das sind die Zahlen, dahinter genügt das für mich. Das ist aber keine emotionale Ansprache. Das begeistert die Menschen nicht. Und der Aha-Moment kam, als wir in der Belegschaft mit Bildern gearbeitet haben. Das waren abstrakte Bilder von einem Berg mit einem Ziel, den wir erreichen wollen. Bilder unseres neuen Logos, Bilder unserer neuen Produkte. Und ich konnte spüren, dass je häufiger wir das gemacht haben, mehr Leuchten in den Augen war. Und das aufrechtzuerhalten und zu sagen, hier sind die Dinge, die wir richtig gemacht haben, hier sind die Erfolgsmomente, ist so ein Beitrag. Der zweite Beitrag ist, wir sind als GmbH Teil eines Konzerns und dieser Konzern wird sehr wirtschaftlich geführt. Das ist ein großartiges Unternehmen, Wolters Kluwer als Konzern ist weltweit aktiv. Also ist es auch meine Aufgabe als Geschäftsführer, die Erwartungen dieses Konzerns zu managen.
Ja, klar.
Für einen Mitarbeiter ist ein großes Unternehmen manchmal etwas sehr Abstraktes, nicht Greifbares. Und diese Balance zu haben, mit den Shareholdern von uns zu kommunizieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite für die Mitarbeiter zu übersetzen, warum wir was in diesem Konstrukt machen, würde ich so sagen, ist das Zweite. Und das Dritte ist, Chancen zu eröffnen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dinge tun können. Wenn also jemand kommt und sagt, ich habe hier eine tolle Idee, wie wir eine KI einsetzen können, dann kann ich mittlerweile sagen, dann mach und halte mich zurück. Und am Anfang war es eher, sag mal, magst du nicht dieses Mal ausprobieren und zu ermutigen, dass sie Dinge tun, die sie vorher nicht getan haben. Diese drei Sachen würde ich sagen.
Sehr spannend. Klasse. Dann würde mich noch interessieren, ich leite meine Frage ein bisschen ein und sage, jetzt bist du ja quasi in deiner Rolle sowas wie ein Dirigent. Der Dirigent von einem Symphonieorchester und du hast inzwischen ein Symphonieorchester ja an Bord, achtet auf Takt, Harmonie und solche Sachen. Und in Unternehmen ritualisiert man das so ein bisschen. Also du musst dir was einfallen lassen, damit du eben in Takt und Harmonie bist. Da geht es um Feedbackschleifen und ähnliches. Wie hast du das entwickelt?
Also wir haben schon, allein weil wir Teil eines Konzerns sind, ein paar Fixpunkte, zum Beispiel Jahresanfangsgespräche, Endgespräche, Quartalsgespräche, das war schon da. Und dann, und ich finde es lustig, dass du das Takt nennst, wir haben vor einer gewissen Zeit OKR, Objectives and Key Results, eingeführt. Ich habe das aber nicht so genannt, sondern ich habe das unseren Unternehmenstakt genannt, weil es mir genau darum ging, Fixpunkte zu etablieren, in denen sich die Teams untereinander, also im Team und mit anderen Teams, die abhängige Dinge machen, regelmäßig austauschen. Und diesen Takt haben wir immer weiterentwickelt, sodass es jetzt in allen Kernprojekten entweder wöchentlich oder zweiwöchentlich oder vierwöchentlich fixe Termine gibt, sich abzustimmen, wann muss wer was machen, damit wir zum großen Ziel kommen. Das ist ein Teil des Unternehmenstaktes. Dazu gehört eine Struktur. Wie redet wer mit wem? Es gehört ein Überblick dazu, dass man das hat. Und in meinem Führungsteam haben wir das dann noch ergänzt, um operative Dinge, das sind so banale Sachen wie, wann ist eine Deadline für irgendwas und wann müssen wir darauf achten, dass der Parkplatz nicht überbucht ist. Das muss man alles besprechen und haben das so ein bisschen getrennt von der strategischen Führung. Du hast eben aber das Thema Harmonie erwähnt und da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Es ist schön, wenn sich alle lieb haben, wenn das aber bedeutet, dass man schwierige Themen nicht besprechen kann, dann läuft was schief. Auch in der Sinfonie gibt es kontrollierte Disharmonie. Die braucht es, damit das Stück interessant und nicht langweilig daherplätschert. Diese Struktur, diese Meetings dienen dazu, sich auch mal tiefgehend inhaltlich mit Sachen auseinanderzusetzen. Und dass zum Beispiel der Entwickler sagt, ich werde aber nicht fertig mit dem, so wie du das willst. Ich brauche jetzt eine Lösung, wie das, was du willst, trotzdem hingeht. Jetzt lass mal drüber reden, wie wir es anders lösen können. Und diese Disharmonie, die ist gewollt. Das darf dann ruhig mal rappeln.
Ja.
Dafür muss dann jeder, der im Raum ist, in der Lage sein, professionell zu kommunizieren. Ja, wenn dann sofort das Reptiliengehirn anspringt und man sich streitet, also im schlechten Sinne streitet, kommen wir nicht weiter. Es geht also um eine geordnete Disharmonie.
Stark. Christoph, jetzt kommt eine klassische Frage vielleicht nochmal, so eher schon zum Abschluss. Wenn du das alles nochmal machen müsstest, was hast du gelernt, was würdest du anders machen?
Ich würde noch früher anfangen, auf die persönliche, emotionale Ebene zu gehen. Ich habe am Anfang eine strategische Überzeugung gehabt und die Zahlen gesehen und habe überschätzt, wie stark diese Erkenntnis bei allen vorhanden ist.
Ja.
Das Resultat war, dass ich sehr schnell voran wollte und es nicht schnell voranging.
Aha.
Und dann musste ich eine Entscheidung treffen. Mache ich das direktiv oder mache ich das mit dem Team? Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden, der dauert länger. Und der bringt auch manchmal nicht so schnell die Ergebnisse, wie man sich das wünscht. Das ist teilweise auch schwierig.
Ja.
Aber es bedeutet, dass viele Menschen den Weg jetzt mitgehen. Das heißt, mein Anspruch ist, dass ich eine selbst lernende und sich selbst motivierende Organisation habe. Manchmal geht das, manchmal geht das nicht, aber im Großteil möchte ich dorthin. Was ich heute anders machen würde als vor 5 Jahren, ist, den Weg früher zu beginnen, punktuell aber durchaus nochmal eingreifen, um die Dinge, die gut funktioniert haben, zu beschleunigen.
Welch spannende Erfahrung. Christoph Schmidt, wir danken dir für das Teilen deiner Erfahrung. Eine ganz spannende Transformationsgeschichte. Vielen Dank, dass du das heute preisgegeben hast.
Ich danke dir.
Das war die Episode zum Thema Praxisbeispiel Steuertipps, Transformation eines Verlages mit Christoph Schmidt und Stefan Bald. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feinton. Wenn euch diese Episode oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast@krauspartner.de. Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.